HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Kapitulation und Kampfansage. Die Redakteurinnen der Vatikanischen Frauenzeitschrift treten geschlossen zurück. Der neue in Fulda. Eindrücke von Bischof Michael Gerber. Und Salam, ihr Lieben. Der islamische Theologe Muhannad Kochide geht unter die Influencer im Internet. In Rom hat es in der vergangenen Woche einen Eklat gegeben. Die Redaktion der Frauenbeilage der Vatikanzeitung Osservatore Romano ist aus Protest gegen Einflussnahme durch den neuen Chefredakteur zurückgetreten. Wir werfen das Handtuch, so wird zitiert, weil wir uns von einem Klima des Misstrauens umgeben fühlen, in dem uns zunehmend die Legitimation abgesprochen wird. Das schrieb die Herausgeberin der Beilage in einem Brief an Papst Franziskus. Der Rücktritt der engagierten Kirchenpublizistinnen wirft ein bezeichnendes Licht auf die Kräfteverhältnisse im Vatikan, wo gerade offenbar die Bremser, die Reformgegner wieder Oberwasser gewinnen. Das hat Thomas Migge beobachtet.
Als wir einen neuen Direktor bekommen haben, begann es mit den Problemen, unsere Arbeit zu organisieren. Unsere Freiheit, unsere Kreativität, die wir vorher immer hatten, wurde plötzlich eingeschränkt. Lucetta Scarafia nimmt auch in diesem Fall kein Blatt vor den Mund. Sie ist Historikerin an der Universität Rom und eine bekannte katholische Feministin. Dass sie und ihre Mitarbeiterinnen gekündigt haben, sei dem Kurs des neuen Chefredakteurs zu verdanken. Die Situation war die zweier verschiedener Seelen in einem Körper. Zwei Seelen, die nichts miteinander zu tun haben. Und so haben wir uns entschieden, unsere Arbeit zu beenden, nach 7 Jahren Erfahrung mit dieser Zeitung. Im Jahr 2012 erweiterte die offizielle Zeitung des Heiligen Stuhls, der Osservatore Romano, sein Angebot um eine monatliche Frauenbeilage. Seit 2016 erscheint Donne, Chiesa, Mondo, also Frauenkirche Welt, als Monatsmagazin. Den Ton gab keine gehorsame Ordensfrau an, sondern eine Kämpferin. Lucetta Scarafia hatte sich bereits einen Namen gemacht als besonders kritische Katholikin und sparte auch nicht mit kritischen Bemerkungen zum Pontifikat von Benedikt XVI. Doch konnte sich der damalige Chefredakteur der Tageszeitung Osservatore Romano mit seiner Idee, Scarafia zur Chefin der neuen Beilage zu machen, durchsetzen. Scarafia hatte vorher regelmäßig für das Papstblatt geschrieben, aber auch für die weltlichen Printmedien Il Foglio und Corriere della Sera. Eine bekannte Feder, die sich entschieden für Gleichberechtigung innerhalb der katholischen Kirche stark machte. Dass ausgerechnet der Osservatore sie engagierte, galt 2012 als Coup. Sollte es das Kalkül gegeben haben, die Publizistin durch Einbindung in die vatikanische Medienarbeit milde zu stimmen, so ist das nicht aufgegangen. Vor einigen Wochen sagte Lucetta Scarafia bei einer Podiumsdiskussion in einer Kirche am römischen Stadtrand: Die Kirche gibt Frauen keinen Platz. Schauen Sie sich doch nur die aktuelle Kirche an. Ich meine die Kirchenzentrale, den Vatikan. Da sind nur Männer in den leitenden Positionen. Sicher, es arbeiten im Vatikan auch viele Frauen, aber nur in untergeordneter Position. In gehobenen Positionen, wo die Zukunft der Kirche diskutiert und entschieden wird, finden wir keine Frauen. Und das angesichts einer Realität, in der 2/3 aller Ordensleute Frauen sind.
Del numero totale dei religiosi.
Dass Scarafia mit diesen und vielen anderen Äußerungen vielen Männern in leitenden Vatikanpositionen ein Dorn im Auge war, den es zu entfernen galt, war Kurieninsidern lange bekannt. Schon die Nominierung der intellektuellen Feministin war für konservative Bischöfe und Kardinäle eine Provokation. Doch zunächst hielten sich diese Kritiker zurück. Die ersten Jahre des Pontifikats von Franziskus waren eine Zeit des Aufbruchs. Scarafia und mit ihr viele kritische Frauen hofften, dass sich mit dem neuen Papst einiges ändern werde. Doch sie wurden enttäuscht. Überall im Vatikan, in den Dikasterien, wie die Ministerien genannt werden, und auch in den Medien machten sich zunehmend Kritiker und auch Gegner eines Reformkurses breit. Und so verwundert es Vatikanbeobachter nicht, dass nach den spektakulären Rücktritten von Laien die als Opfer priesterlichen Missbrauchs in vatikanischen Kommissionen zur Aufarbeitung dieser Verbrechen mitgearbeitet hatten, jetzt auch die Frauen des Osservatore Romano ihre Arbeit hinwerfen. Ähnlich wie die Missbrauchsbetroffenen ihre Entscheidung mit dem Verweis auf starke Widerstände gegen eine aufrichtige Aufarbeitung begründeten, so sprechen auch Scarafia und ihre 11 Mitarbeiterinnen von Widerständen, von Druck und Einschüchterung durch vatikanische Systembewahrer. Die Februarausgabe des Frauenmagazins soll das fast zum Überlaufen gebracht haben. Vor allem der Themenschwerpunkt der sexuelle Missbrauch von Ordensfrauen durch Priester. Darüber hatten zwar weltweit verschiedene Medien berichtet, dass aber nun ein vatikanisches Medium das Thema aufgriff, erregte eine besonders hohe Aufmerksamkeit. Die Journalistinnen seien dafür heftig im Vatikan kritisiert worden und ihnen sei in Aussicht gestellt worden, dass ihre Arbeit zukünftig einer Kontrolle unterlegen werde, sagt Scarafia. Während der Missbrauch von Kindern innerhalb der Kirche offiziell verboten ist, wird der Missbrauch an Ordensfrauen immer wieder fatal interpretiert. Immer noch ist die Rede davon, dass diese Frauen Mitschuld am Missbrauch hätten, weil sie zu provokativ seien. Immer noch heißt es, dass Ordensfrauen den Verführungen durch Geistliche einverständnismäßig nachgeben würden. Das Frauenmagazin des Osservatore zeigte durch seine Recherchen, dass in den meisten Fällen das behauptete Einverständnis nicht gegeben war. Vor allem nicht in Frauenklöstern, in Afrika und Asien, in denen Hunderte von Nonnen Opfer männlicher Gewalt werden. Lucetta Scarafia. Veronique Magron, französische Ordensfrau und Feministin, hat dazu aufgerufen, innerhalb der Kirche endlich die Täter beim Namen zu nennen und anzuzeigen. Seit kurzem entstehen in ganz Frankreich Gruppen von Nonnen, die ihre Erfahrungen teilen und öffentlich machen wollen. Es ist überall das Gleiche. Wo sich Frauen in untergeordneten Positionen befinden, werden sie zu einer Art Freiwild für die sie dominierenden Männer. Während die katholische Kirche, so Scarafia, versuche, mehr oder weniger überzeugend reinen Tisch in Sachen Kindesmissbrauch zu machen, versuche sie, die sexualisierte Gewalt gegen Ordensfrauen unter den Teppich zu kehren. Seit Dezember vergangenen Jahres ist Andrea Monda Chefredakteur des Osservatore Romano. Immer öfter, so Scarafia, sei ihre Redaktion darauf hingewiesen worden, bestimmte kritische Themen nicht aufzugreifen. Andrea Monda wies die Vorwürfe der Journalistinnen in einer Erklärung nach dem Eklat zurück. In den Monaten seit seinem Dienstantritt habe er Scarafia und den Redakteurinnen die gleiche totale Autonomie und die gleiche totale Freiheit gewährt, die das Magazin seit seiner Gründung gehabt habe. Und der Papst? Ihn haben Scarafia und ihre Kolleginnen schon vor Wochen angeschrieben. Eine Antwort steht noch aus.
Kapitulation mit Kampfansage. Die Redakteurinnen der vatikanischen Frauenzeitschrift Donne Chiesa Mondo haben gekündigt. Am heutigen Sonntag wird der bisherige Weihbischof von Freiburg, Dr. Michael Gerber, in sein Amt als Bischof von Fulda eingeführt. Der 49-jährige Badener ist damit der jüngste Bischof, der in Deutschland eine Diözese leitet. Fulda ist ja mit 390.000 Katholiken das kleinste westdeutsche Bistum, aber durch das Grab des heiligen Bonifatius, des Apostels der Deutschen, wie man sagt, ist es doch eines, das einen Ehrenplatz unter den Diözesen hat. Nicht zuletzt tagt ja am Grab des Bonifatius alljährlich die Vollversammlung der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz. Dafür ist Michael Gerber dann auch zukünftig der gastgebende Bischof. Ich hatte Gelegenheit, Michael Gerber zu begegnen. Der Badener macht aus seiner Heimatverbundenheit zumindest keinen Hehl. Zur Amtseinführung am heutigen Sonntag reicht der Bischof den Gästen selbstverständlich badischen Wein aus seiner Heimat aus Oberkirch im Schwarzwald, wo er 1970 zwischen Weinbergen und Kastanienbäumen geboren wurde und seine Kindheit verbrachte. Sein Bischofsstab ist aus diesem Kastanienholz seiner Heimat geschnitzt. Er erzählt, dass er bis heute einmal im Jahr in der Heimat zum Herbsten geht, wie es heißt, also einen Tag bei der Weinlese mithilft. Bis in seine Sprache hinein wird deutlich, dass Michael Gerber nicht von da kommt, wo er jetzt hinberufen wurde.
Ich hatte den Eindruck, diejenigen, die mich zum Bischof gewählt haben, die haben das sehr bewusst getan, dass sie auch jemand von außen holen, auch dass jemand auch neue Erfahrungen, neue Ideen mitbringt, das einbringt und es zusammenfindet.
Der schmale und ein wenig asketisch wirkende junge Bischof überragt mit seinen 1,92 Meter viele. Als er dazu einlud, mit ihm in 2 Etappen zu seiner Amtseinführung nach Fulda zu pilgern, zeigte sich, er will trotzdem die Begegnung auf Augenhöhe, das gemeinsame Glaubenserlebnis mit Menschen. Mit dem Pilgern verbindet er intensive Erfahrungen bereits aus der Arbeit mit Jugendlichen.
Die Begegnungen, die sich dann spontan ergeben haben mit Menschen, die uns mit Schlafsack und Isomatte Quartier gegeben haben, das hat uns und die jungen Firmandinnen und Firmanden immer wieder auch ins Nachdenken gebracht. Ist alles Zufall? Wer sorgt wie für uns? Und da ist die Frage nach Gott neu lebendig geworden. Das waren für uns ganz wichtige Schlüsselerlebnisse, die auch mir gezeigt haben, worum es mir eigentlich geht in meinem priesterlichen Dienst, Menschen zu helfen, solche Erfahrungen zu machen.
Für die Kirche begeistert haben Michael Gerber zuerst seine Eltern, die selbst in der Gemeinde engagiert waren. Später waren es junge Kapläne, die ihm neue Horizonte eröffneten. Er wurde Messdiener, leitete bald selber Freizeiten. Nur ein Tal weiter von seiner Heimat entfernt gab es damals einen der deutschlandweit schlimmsten Fälle sexuellen Missbrauchs durch Kleriker. Daran muss Bischof Gerber heute oft denken, wenn er Opfern von Missbrauch begegnet.
Ich habe mich ein paar Mal gefragt, was wäre passiert, wenn meine Eltern damals mit ihrer Hochzeit nicht in meinen Heimatort, sondern in den anderen Ort gezogen wären. Und ich wäre genau in der Altersgruppe gewesen, wie die damaligen Ministranten. Und das lässt einen nicht so einfach los, wenn das Leute sehen, die den gleichen Dialekt sprechen, die im Prinzip ähnliche Jugendarbeitserfahrungen gemacht haben, aber unter anderen Vorzeichen.
Michael Gerber, der neue Bischof in Fulda, pflegt Freundschaften. Er hat zahlreiche Patenkinder und glaubt, dass gerade zölibatär lebende Priester in Gemeinschaften eingebunden sein müssen, damit dieser spezielle Lebensentwurf auf Dauer glücken kann.
Der Ruf Jesu in die Nachfolge, er selber hat ja ehelos gelebt, ist kein Ruf in die Einsamkeit, sondern das ist der Ruf in eine Gemeinschaft. Ich könnte meinen Weg so auch nicht gehen, wenn ich nicht einen guten, freundschaftlichen Kontakt hätte zu einer ganzen Reihe von Ehepaaren, die jetzt auch am Sonntag kommen werden, wo wir da immer wieder im Austausch stehen. Das ist mir etwas sehr, sehr Wichtiges.
Nein, Michael Gerber ist keiner, der unter dem Eindruck der Missbrauchsfälle am System rüttelt. Den Beruf des Priesters inklusive Ehelosigkeit kann er jungen Menschen auch heute noch guten Gewissens empfehlen.
Ich empfehle das jungen Menschen weiterhin, und das ist für mich auch ein Ziel, auch Initiativen zu starten, auch hier im Bistum. Wie können Menschen neu motiviert werden für diesen Dienst? Weil er sicherlich viele Herausforderungen birgt, aber auch ein sehr schöner Beruf ist.
Den Vorschlag des Limburger Nachbarbischofs Betzing, Priester auch heiraten zu lassen, macht er sich nicht zu eigen. Wichtiger als Strukturen ist ihm die Lebendigkeit des Glaubens. Davon habe stets die Zukunft der Kirche abgehangen.
Dass es in ihrem Kern Menschen gab, die, ich sage jetzt mal salopp, auf die Karte Jesus gesetzt haben. Das heißt, die gesagt haben, ich versuche, aus der Beziehung zu Jesus Christus mein Leben zu gestalten. Das haben ehelose Menschen getan, das tun auch Ehepaare. Dazu kenne ich eine ganze Reihe von Ehepaaren. Und ich glaube, wir müssen diese Frage stärker ins Zentrum rücken. Selbst dann, wenn wir den Zölibat freistellen würden.
Michael Gerber hat im Erzbistum Freiburg das Priesterseminar geleitet, bevor er dort Weihbischof wurde. Damit Priester nicht in Missbrauchskarrieren hineinrutschen, fördert er Persönlichkeitsbildung. Die psychologische Begleitung des Priesternachwuchses ist ihm wichtig, die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität. Für später im Beruf hat er in Freiburg ein System der Seelsorge für Seelsorger aufgebaut. Selbst in Zeiten extremen Priestermangels setzt er auf eine strenge Auswahl.
Wir haben ungefähr im Erzbistum Freiburg, das war auch letztes Jahr so, nur 50% der ernsthaften Bewerber für das Priesteramt aufgenommen ins Seminar, weil wir da ein sehr umfangreiches Bewerbungsverfahren haben, wo auch die psychologische Expertise einen klaren Ort hat.
Damit Priester ehelos leben können, müssen sie gerade in Zeiten von Großpfarreien und viel Verwaltungsaufgaben menschlich stabil eingebunden sein. Der Ruf Jesu zur Nachfolge sei kein Ruf in die Einsamkeit. Bischof Gerber selbst gehört seit Jahren zu einer Priestergruppe der sogenannten Schönstadt-Bewegung, einer geistlichen Gemeinschaft, die sich der Marienfrömmigkeit verpflichtet weiß.
Wir haben innerhalb dieser Gemeinschaft eine Gruppe von 6 Priestern, wo wir uns regelmäßig treffen, Sonntag auf Montag, und täglich per WhatsApp miteinander verbunden sind, sehr viel voneinander wissen. Ohne so eine gemeinschaftliche Eingebundenheit könnte ich meinen Weg nicht gehen.
Also den Zölibat nicht in Frage stellen, sondern ihn besser lebbar machen. Mögen einige andere, wie der Limburger Bischof Betzing, sagen, die Kirche müsse sich nach den Missbrauchsfällen quasi neu erfinden. Oder wie der Hildesheimer Bischof Wilmer behaupten, der Machtmissbrauch stecke in der DNA der Kirche und deshalb deutliche Veränderungen fordern. So starke Worte und schlagzeilenträchtige Reformvorstellungen hat der neue Bischof von Fulda nicht im Gepäck. Der neue Bischof Michael Gerber wird heute um 15 Uhr also in sein Amt eingeführt. Das HR-Fernsehen überträgt den Gottesdienst live. Die Berichterstattung im Fernsehen des Hessischen Rundfunks beginnt um 14.45 Uhr, eine Viertelstunde früher. Zu unserem nächsten Thema. Der Münsteraner Professor Muhannad Kochhide gehört für mich zu den interessantesten und ansprechendsten islamischen Theologen in Deutschland. Wegen seiner historisch-kritischen Koranauslegung wird er bei den streng konservativen Muslimen und auch durch manche Verbandsvertreter der islamischen Gemeinschaft angefeindet. Dennoch hat er viel Einfluss. Und nun ist er unter die sogenannten Influencer gegangen. Er will im Internet salafistischen YouTube-Predigern etwas entgegenhalten. Er nutzt den Kanal auch, um einen neuen Dachverband für liberale Muslime bekannter zu machen. Michel Klein hat ihn getroffen und auch bei seiner YouTube-Arbeit begleitet.
Fast 700 Follower hat der prominente Gelehrte und Autor in 5 Jahren gesammelt. Die Portale von Salafisten zählen hingegen hunderttausende Follower. Sie arbeiten mit Effekten oder unterlegter Musik. In seinen YouTube-Videos sitzt der Professor an seinem Schreibtisch im dunklen Anzug. Eingerahmt von zahlreichen Vasen, Blumen und Leuchtern spricht er in die Kamera.
Salam, ihr Lieben. Die meisten Fragen, die ich vor allem von Muslimen bekomme, gehen in Richtung, darf ich das machen, darf ich jenes machen, ist das im Islam erlaubt oder ist das verboten im Islam, ich möchte den heiraten und der ist kein Muslim, darf ich das, darf ich ein Piercing tragen, darf ich Fleisch aus dem Supermarkt essen, ich bekomme sehr oft solche Fragen.
Der Islamprofessor versucht, eine Lücke in den sozialen Medien zu füllen. Denn bislang überwiegen auf YouTube die Botschaften salafistischer, extrem konservativer, selbsternannter Islamexperten. Die äußern sich vielfach darüber, was halal oder haram sei, was erlaubt oder nicht erlaubt sei. Den Salafisten mit ihrem einseitigen Islamverständnis wolle er nicht das Feld überlassen, sagt Muhannad Kochhide. Seinen YouTube-Kanal habe er schon vor längerer Zeit eingerichtet. Jetzt aber wolle er verstärkt die Fragen von jungen Muslimen aufgreifen und beantworten.
Zielgruppe meiner Videos sind an erster Stelle junge Muslime, die nach einem anderen Verständnis vom Islam suchen. Ein Verständnis vom Islam jenseits einer Gesetzesreligion, wo es nur um Unterwerfung unter dem Gesetz geht, wo es um erlaubtes, verbotenes, halal, haram geht. Viele junge Muslime sagen mir und fragen, ja, wie ist das im Koran, wie ist das im Islam, wie ist das Gottesbild? Ich habe Sehnsucht nach einer religiösen Erfahrung im Sinne von einer spirituellen Erfahrung, aber mit welchem Gott habe ich es zu tun? In meiner Sozialisation habe ich nur vom angstmachenden Gott, von einem restriktiven Gott, aber im Koran lese ich einen liebenden Gott, einen barmherzigen Gott. Und viele junge Muslime wollen mehr erfahren über diesen koranischen Gott und was es heißt, dass Gott-Mensch-Beziehung eine Liebesbeziehung ist und keine, die einfach nur als Unterwerfungsbeziehung aufzufassen ist.
Über Facebook können Muslime und Interessierte ihre Fragen an Muhannad Kochhide stellen. Geplant sind auch Interviews mit anderen Muslimen. Ab und zu geht es um komplexe theologische Fragen zur muslimischen Praxis. Gerade hat er in eigener Sache ein Video zu seinem neuen Dachverband auf die Seite gestellt. Muslimische Gemeinschaft NRW heißt der im März gegründete Verein. Er solle auch Ansprechpartner für die Schulbehörde werden. Prominentes Mitglied im Verband ist die CDU-Politikerin Serap Güler, die Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen ist.
Das Hauptziel hinter der Gründung der muslimischen Gemeinschaft NRW ist, die Vielfalt des Islams in Deutschland noch sichtbarer zu machen. Wir wissen ja, dass gerade im besten Fall 20% der Muslime organisiert. Das heißt, die etablierten muslimischen Gemeinden und Verbände sprechen gerade für 20%, also für eine Minderheit der Muslime. Aber was ist mit den anderen, mit der 80% der Muslime, mit der Mehrheit der nicht organisierten Muslime, die vielleicht ein anderes Verständnis vom Islam haben als die etablierten Verbände.
Kochhide will den nicht organisierten Muslimen eine Plattform bieten, wo sie sich einbringen können, wo sie sich vernetzen können. Sein Anliegen?
Dass gerade solche eher liberalere Aspekte, progressive, aufgeklärte Positionen innerhalb der islamischen Lehre sichtbarer werden und auch stärker kommuniziert werden in der Gesellschaft. Denn wir haben das Problem in Deutschland, dass das Bild des Islam sehr einseitig ist. Man assoziiert den Islam mit Gewalt, mit Frauenbenachteiligung, mit einem wortwörtlichen Verständnis vom Koran. Ja, aber es gibt ja andere Lesarten des Islams und des Korans. Und genau diesen Lesarten möchten wir ein Gesicht geben.
Mit Gleichberechtigung meint es der neue muslimische Dachverband ernst. Im Vorstand sind einige Frauen aktiv. Der Dachverband will sich darüber hinaus dafür einsetzen, dass Frauen gleichberechtigt in Moscheen vorbeten können und als Imamin akzeptiert werden. In der alten islamischen Tradition aus der Prophetenzeit hätten Frauen schon mal besser dagestanden, bevor sich patriarchale Strömungen durchgesetzt hätten. Diese Tradition werde heute kaum rezipiert, beklagt der islamische Theologe.
Und wenn eine Frau kommt und sagt, ich möchte Imamin werden, also vor den Männern stehen und beten oder die Predigt halten, wird ihr vorgeworfen, dass das eine anti-islamische Haltung ist. Dabei haben wir authentische Überlieferungen, die auf den Propheten Mohammed zurückgehen, wo der Prophet Mohammed selbst eine Frau beauftragt hat, als Imamin vor Männern tätig zu sein. Und deshalb finden wir in der islamischen Ideengeschichte verschiedene Positionen, die sich auf diesen Spruch Mohammeds berufen und überhaupt kein Problem darin sehen, dass Frauen als Imaminnen vor Männern tätig sein können.
Kochid sagt, es sei eine Anmaßung zu behaupten, dass Gott Gebete von der Gemeinde nicht annehme, wenn eine Frau vorbetet. Mit dieser Haltung setze man sich an die Stelle Gottes. Wer könne denn wissen, welche Gebete er annehme und welche nicht?
Das sind so Machtinstrumente, mit denen man versucht, ja gerade progressive Muslime einzuschüchtern.
Tatsächlich fehlen an den Moscheen in Deutschland ausgebildete Imame. Von den 900 Studierenden in Münster in diesem Fachbereich seien es gerade mal 5, die überlegen, als Imam oder Imamin zu arbeiten. Der Job sei nicht besonders attraktiv und zudem schlecht bezahlt, sagt Kochid. Die Studierenden glaubten, es lohne sich nicht, 5 Jahre zu studieren, damit sie am Wochenende eine Predigt von 15 Minuten halten und noch etwas Religionsunterricht in den Moscheen anbieten. Die meisten wollen als Religionslehrerinnen und Lehrer im Schuldienst arbeiten. Aber Kochid hat schon eine Idee, wie man Imame und Imaminnen aus Deutschland in die Moscheevereine bekommt, statt aus dem Ausland rekrutiert.
Mein Vorschlag wäre, zu überlegen, ob wir nicht die Religionslehrer, die an den Schulen sind, ob man sie nicht für 2 oder 3 Stunden der Woche abordnen will, damit sie in den Moscheen am Freitag die Predigt halten und den Religionsunterricht für das Wochenende konzipieren. Sie müssen ihn nicht selbst anbieten, aber zumindest konzipieren, sodass er harmoniert mit dem Religionsunterricht an den Schulen.
Die Internetaktivitäten des islamischen Theologen Muhannad Kochide, vorgestellt von Mechthild Klein. Das Pilgern erfreut sich bekanntlich großer Beliebtheit, auch bei den Hessen. Hier in der Mitte Deutschlands sind in den letzten Jahren gleich 3 neue Pilgerwege entstanden. Der Elisabethpfad, die Bonifatiusroute, auf der gestern auch der neue Bischof von Fulda mit vielen 100 Gläubigen gepilgert ist, und der Lutherweg. Auch der klassische Pilgerweg nach Santiago de Compostela, der Jakobsweg, führt durch Frankfurt. Um auch behinderten Menschen das Pilgererlebnis auf dem Jakobsweg zumindest durch Frankfurt zu ermöglichen, hat sich eine Initiative gebildet, Barrierefrei Pilgern. Jutta Nieswand berichtet.
Die 3 Pilger stehen startbereit da. Der eine mit einem Pilgerstab, der andere mit der Bibel in der Hand und der dritte zeigt nach oben zum Himmel. Alle tragen das Zeichen für den Jakobsweg, eine Muschel. Nur diese Pilger werden nicht aufbrechen, denn sie stellen das Pilgerdenkmal an der St. Leonhard-Kirche dar. Hier beginnt die Frankfurter Etappe des Jakobswegs. Karl-Heinz Kohn im Vorstand der Hessischen St. Jakobus-Gesellschaft.
Wenn wir jetzt hier loslaufen, laufen wir die alte Mainzer Gasse lang, lassen den Dom praktisch links liegen, gehen dann über die alte Brücke, laufen an der Main entlang bis zur Schwanheimer Brücke. In Schwanheim überqueren wir den Main, gehen dann auf der anderen Mainseite weiter und gehen dann durch den Park am Bologaro-Palast unten vorbei am Main entlang, gehen dann über den Schlossplatz hoch zur St. Justinus-Kirche.
Auf diesem Weg gibt es allerdings einige Hürden, wenn hier auch Menschen im Rollstuhl pilgern wollen. Das reicht von den Stufen an der alten Brücke zum Main, über die Steigung an der Uniklinik zum Radweg hoch, bis zur Brücke über die Nidda an der Wörterspitze in Höchst.
Diese Brücke hat eine Steigung von 12-13%. Das ist natürlich zu steif für einen Rollstuhlfahrer, dass er eigenständig da hoch kann. Man sagt, eigentlich eine Rampe soll maximal 6% Steigung haben. Hier werden wir nicht die komplette Barrierefreiheit hinbekommen, weil wir die Brücke nicht abreißen. Aber wir werden darauf hinweisen, dass ein Rollstuhlfahrer entlang kann, aber mit Unterstützung.
Sagt David Heun, der die Projektstelle Inklusion im Bistum Limburg innehat und mit dem die Hessische Jakobsgesellschaft zusammenarbeitet. Viele andere Situationen lassen sich dagegen durchaus verbessern, wie der Umweg über eine Rampe an der alten Brücke für Rollstuhlfahrer und auch für Menschen mit einer Sehbehinderung soll es Angebote geben.
An jeder Kirche ist unser Traum, dass da ein Tastmodell für Blinde hinkommt, dass man ertasten kann, wo überall die Kirche Fenster hat, wie viele Schiffe sie hat, wie viele Türme. Das können wir erzählen, aber für Blinde ist es nochmal erlebbarer, wenn die es auch ertasten können.
Außerdem braucht es Gebärdensprachendolmetscher für Gehörlose und alle 250 Meter eine Sitzgelegenheit für Gehbeeinträchtigte. Und ein neues Pilgerbuch über den Frankfurter Weg soll es geben, das auch Menschen mit Lernschwierigkeiten lesen können. Alles zusammen soll bis zum Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt fertig sein.
Barrierefrei pilgern auf dem Jakobsweg durch Frankfurt. Das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.